Damit
los!
Licht im Schacht, zwei Typen graben in der Bibel, Licht im Schacht.
Herzlich willkommen zur 7. Folge unseres Podcastes Licht im Schacht, zwei Typen graben in der Bibel mit euren beiden Hosts David und Lars. Schön, dass ihr wieder reinhört. Wir haben dieses Mal eine ganz spannende Geschichte, nämlich über Josef und seine Brüder. Wir sind wieder im Alten Testament gelandet und wir sind gleich zu Beginn oder im Vorgespräch darauf gestoßen, dass dieses Thema eigentlich im Kern etwas mit Social Media zu tun hat. Ich weiß nicht, wie eure Social Media Nutzung so ist und was Social Media mit euch so macht, aber darüber wollen wir unter anderem heute mal mit euch nachdenken. Ich will gleich mal mit einer Frage an dich, David, starten, nämlich folgender. Wenn du eine Sache oder einen Moment aus deinem Leben auf Social Media posten würdest, der anzeigt, was für ein toller Mensch du bist oder wie toll du bist, was wäre das?
Ich habe echt lange drüber nachgedacht. Du hast mir die Frage ja schon vorher geschickt. Ich glaube, es gibt verschiedene Sachen. Einmal Sachen, die einen wirklich widerspiegeln und einmal Sachen, die man einfach nur macht, um gesehen zu werden. Eine Sache, die mich, glaube ich, wirklich widerspiegelt, das hat letztens auch meine Frau gepostet. Bei uns gab es so eine Schublade unterm Ofen, wo die Gewürze einfach so wahllos drin waren. Und Mich hat es übelst aufgeregt beim Kochen, dass du 10 Gewürze hochnehmen musst, bis du es richtig an der Hand hast. Und da habe ich irgendwann so ein Regal gebaut, wo die Gewürze so drin stehen und wo man die nach Alphabet ordnen kann. Und dann weiß man genau, wo findet man Paprika oder Kumin oder was auch immer. Und es ist herrlich. Und dieses Bild, ich habe es selber gebaut und es hat eine Ordnung. Das war was, wo ich so zeigen würde, ich habe mein Leben im Griff. Also, ja. Wo ich irgendwie auch stolz drauf war. Aber ich glaube auch, dass man oft Sachen postet, habe ich mich dann gefragt, die einen vielleicht nicht übelst widerspiegeln. Also keine Ahnung, ich hatte lange so ein Profilbild, wo ich irgendwo auf einem Berg stehe, so mit dem Rücken zur Kamera. Ich bin jetzt nicht der übste Wanderer, aber das ist erstmal so ein Bild, mit dem man irgendwie ein bisschen flexen kann. Oder ich habe mein Bild lange als Status-Profilbild gehabt, wo ich einen Fisch in der Hand habe, obwohl ich gar nicht angeln gehe. Ich war einmal in so einem Zuchtteich, wo hier der Vollidiot einen Fisch fängt und dort habe ich halt was gefangen.
So ein Forellenpuff sozusagen.
Ja, genau, so kann man es auch nennen. Genau, und den hatte ich dann in der Hand und
eine Forelle das gepostet. Eine Forelle hast du gefangen, oder was war das?
Echt, ein Saibling, glaube ich, aber ist egal. Okay. Und der war sogar relativ groß. Ja, und dann habe ich halt damit ein Bild gemacht. Aber das war eher so ein Bild, man will irgendwie flexen. Aber das bin nicht ich bin kein Angler. Es wäre viel zu ungeduldig, um echt angeln zu gehen.
Genau, der echte Angler wie ich zum Beispiel, der hat überhaupt kein Bild mit einem Fisch drin, weil er einfach nichts fängt.
Ja, genau, also das ist der Unterschied.
Ich gehe nicht in so einen Forellenpuff angeln, ich gehe ans echte Gewässer und da ist es oftmals so, viele Stunden sitzen. Aber das hat man, glaube ich, auch schon mal im Podcast, dass ich letztes Jahr einen Fisch gefangen habe.
Ah, bei der Geduld hat man das, ja?
Genau, und aber dieses Jahr wird alles anders.
Diese Bilder vermitteln aber trotzdem ein völlig falsches Bild von mir. Also ich bin jetzt nicht der übste Naturmensch, aber diese zwei Bilder, die ich mal als Profilbild hatte, vermitteln das, obwohl es gar nicht stimmt.
Ja. Also ich habe bei mir zum Beispiel auf meinem Handy schon seit Jahren mein T4 drauf. Das ist auch so ein Statussymbol. Ja, andere haben Ferrari, für mich ist das der T4. Und ich wurde jetzt schon mal, hast du mich nicht sogar mal gefragt, warum hast denn du nicht deine Familie drauf oder deine Frau oder so?
Ich weiß nicht.
Nee? Wobei meine Frau völlig auch Statussymbol wäre, ne? Wenn ich meine Frau essen. Oh nee, dass das jetzt falsch verstanden würde. Ich habe überlegt, was ich so posten würde, um ganz gut dazustehen. Vielleicht damals mein Studienabschluss. Also ich habe als Zweitbester mein Studium abgeschlossen, damals in Berlin. Und die Rektorin musste mir einen Blumenstrauß überreichen. Das wäre ein geiles Bild, wo die Leute denken, wow, ey, der hat echt was auf dem Kasten. Oder auch meine Hochzeit, ne? Damals noch jung und schön und ich war schlank und hast nie gesehen. Ja, sind ein paar Jahre ins Land gegangen inzwischen. Jetzt mal die gegenläufige Frage. Welcher Moment aus deinem Alltag wäre dir komplett peinlich, wenn er plötzlich viral gehen würde? Also nicht nur, dass du ihn posten würdest oder jemand anders ihn posten würdest, sondern da würde es sogar noch viral gehen. Also gibt es da so eine Situation, wo du sagst, oh, zum Glück hat ihn jemand festgehalten und zum Glück ist die Situation nicht viral gegangen.
Ja, fällt mir auch was ein. Wir hatten letztens eine Situation, meine Tochter hat sich gewünscht, dass wir den Geburtstag ihrer Kuscheltiere feiern. Und dann mussten wir Anna und Elsa nachspielen. Ich war dann alle männlichen Rollen in diesem Stück und meine Frau alle weiblichen Rollen.
Also nur sprechen oder richtig mit Verkleidung?
Mit Verkleidung und allem und Aktionen mit Tanzen und Kämpfen. Und wenn das irgendjemand sehen würde, außer meiner Tochter, wäre mir extrem unangenehm. Meiner Frau, glaube ich, auch.
Und das war aber jetzt nur für deine Tochter. Da war jetzt nicht noch, 6 andere Mädels eingeladen, die jetzt dort auch alle klatschen in ihren
Essen. Nee, die Kuscheltiere saßen alle mit da. Und dann haben wir Tonybox angemacht. Dann lief quasi die Geschichte. Und meine Frau und ich mussten das spielen.
Und das hat sich deine Tochter ausgedacht?
Genau, das hat sie sich gewünscht und ausgedacht und wir haben ja den Wunsch erfüllt, aber das wäre mir wahnsinnig peinlich, wenn das irgendjemand sehen würde.
Ja, mir hätte es schon mal zeigen können, als dein Podcast-Kollegen, so ein kleines Video. Ich hätte es wirklich auch nie viral gehen lassen, hätte es jetzt nie gepostet bei mir auf dem Kanal.
Wirklich ganz weit außerhalb meiner Komfortzone sowas.
Ich habe auch, hab auch überlegt und habe so gedacht, es gibt einen Moment in meinem Leben, der war mir so furchtbar peinlich, also da wäre ich am liebsten im Boden versunken. Das war noch in Corona-Zeit, aber es war scheinbar... Entweder war gerade wieder so ein Lockdown beendet oder so. Es war auf dem Weihnachtsmarkt. Ich war auf dem Weihnachtsmarkt. Ich habe mir so einen Rumtopf, einen heißen Rumtopf geholt für mich und meine Frau. Und während ich noch bezahle oder die sozusagen das Wechselgeld raussuchen, nehme ich schon mal Nipse ein bisschen an diesen Rumtopf. Und der war mit so groben Stücken drin. Und irgendwie verschlucke ich mich an so einem Stück und muss in dem Moment niesen. Also du musst dir vorstellen, da waren 20 Mann, die in der Schlange standen, die alle auch Rumtopf wollten. Corona-Zeit. Und ich niese und es kommt so richtig bröckliche Fruchtstückchen, verteile ich dort über den gesamten Weihnachtsmarktbuden-Tresen. Da wäre ich am liebsten verschwunden.
Ja.
Also es war vor allem bei uns noch im Heimatort. Also es ist nicht so, dass du sagst, das war irgendwo in Chemnitz oder irgendwo, wo dich keine Sau kennt und du bist dann wieder in der Masse verschwunden, sondern...
Das ist quasi Dorfgespräch dann geworden.
Es ist noch heute so, jedes Mal, wenn ich jetzt dorthin komme, soll man irgendwie Lappen bereitlegen oder so, fragt mich dort der Verkäufer. Spannende Geschichte, aber das wäre mir furchtbar peinlich. Also ich könnte mir ruhig vorstellen, so als Meme, so das denkt Lars zur Rentenerhöhung auf 70 oder so. Und dann kommt dieser Bröckelhusten dort über diesen ganzen Tresen. Ja, weswegen wir mit diesem Thema heute gestartet sind, hat folgenden Grund. Ich glaube, bei allen Vorteilen, die Social Media so mit sich bringt, gibt es ein großes Problem von Social Media, nämlich, dass man oftmals nur die Highlights anderer Menschen sieht. Also das, was sie zeigen wollen, das, was gut läuft, die super aufgeräumte Gewürzpackung, nee, wie ist das?
Schublade.
Gewürzschublade, der riesen Fisch, den man gefangen hat, die einwandfreie Optik nach dem Friseur, dann noch mit einem Filter drüber gelegt. Man sieht Urlaub, man sieht Erfolg, schöne Körper, man sieht glückliche Beziehungen. Es wird ja kaum gepostet, wenn jemand irgendwie gerade, wenn es auseinandergegangen ist und alles ist nur noch... Kaum jemand postet irgendwie, wenn du dich mit deiner Frau streitest oder überhaupt Streit oder Einsamkeit oder überhaupt Scheitern, dass du was probiert hast und es ist einfach schiefgegangen. Das findet man eher selten. Und unser Gehirn vergleicht komplett automatisch das Leben, was man sieht auf Social Media, mit dem eigenen. Und denkt dabei, warum ist mein Leben nicht so? Und es entsteht daraus Neid. Es bleibt am Ende eher so ein Gefühl übrig, ich bin nicht glücklich. Oder so wie es bei mir ist, ist es irgendwie nicht ideal.
Andere haben es besser oder das Leben anderer ist spannender oder so.
Genau. Und ich glaube, dass dieser Dauervergleich, das ist ja im Prinzip, man müsste mal gucken, wie viel jetzt jeder Einzelne auf Social Media unterwegs ist, aber es ist ja im Prinzip ein Dauerfeuer auf dein Leben. Und dieser Dauervergleich, der wird zur Gewohnheit. Und das Problem, was wir heute haben, ist, während man sich vor Social Media nur mit Menschen in seinem Umfeld verglichen hat, eventuell hat man mal die Bravo geholt oder irgendeine Glanzzeitschrift und konnte sich da mal vergleichen, aber ansonsten beschränkte sich der Vergleich eher mit einem Umfeld, wo man oftmals noch mehr vom Leben wusste, nämlich auch die Schattenseiten des Lebens oder dass da in der Familie auch nicht alles so glänzt, wie es nach außen hin vielleicht erzählt wird, ist es jetzt so, dass man sich mit Hunderten, mit Tausenden Menschen vergleichen kann, die natürlich nur ihre stählernen Körper, ihr schön Äußeres gepimpt mit irgendwelchen Filtern da noch drauflegen. Und das macht was mit uns. Und darum geht's heute im gewissen Sinne. Wir wollen nämlich heute über die Geschichte von Josef und seinen Brüdern nachdenken, die im Kern etwas widerspiegelt von dem, was auf Social Media passiert, nur eben ohne Smartphone. Und vielleicht kannst du nochmal die Zuhörer abholen, die beim Bibeltext vielleicht ein bisschen nicht ganz hinterhergekommen sind oder die Geschichten davor nicht gelesen haben, bevor wir dann zur eigentlichen Geschichte kommen, über die wir heute reden wollen.
Klar, das mache ich gern. Ja, Josef ist einer von 12 Söhnen von Jakob und das, was die Brüder stört oder was dann auch in der Geschichte vorkommt, ist, dass Josef so ein Stück das Lieblingskind ist von Jakob. Das liegt daran, dass er von der geliebteren Frau ist. Also Josef und Benjamin sind von einer Mutter und die anderen Kinder von einer anderen, die der Papa einfach mehr geliebt hat. Dass er der Lieblingssohn ist, zeigt sich halt zum Beispiel daran, er kriegt so einen bunten Mantel geschenkt und die anderen bekommen das halt nicht. Also die Brüder bekommen das zu spüren, dieser Josef ist irgendwie was Besonderes. Und dann hat der Josef, was noch dazu kommt, Träume und träumt dort halt solche Sachen, dass sich alle vor ihm verbeugen, also die anderen Brüder. Also ich finde es wirklich sehr verständlich, dieses neidisch sein oder vielleicht auch ein Stück weit diesen Hass, weil ich das gut nachvollziehen kann, dass wenn alle anderen, also wenn einer was bekommt und alle anderen nicht, das ist ja auch ungerecht. Also ich nehme das auch bei meinen Kindern immer wahr, dieser Gerechtigkeitssinn ist übelst stark, dass alle gleich viel bekommen. Und würde ich jetzt einem Kind 10 Euro geben und den anderen 1 Euro, dann wären die alle stinksauer. Also 2 wären stinksauer von 3.
Ja.
Und darum finde ich das sehr nachvollziehbar, dass die mit so einem Frust starten. Und das ist so vielleicht die Vorgeschichte, die man ein bisschen wissen muss, um zu verstehen, was jetzt passiert.
Genau. Kommen wir jetzt zum Text.
Ich würde vorher noch beten. Jesus, danke, dass wir wieder in deinem Wort lesen dürfen. Danke, dass wir darüber nachdenken können, was du uns sagen willst. Auch durch solche Geschichten, die schon vor ewig langer Zeit passiert sind. Du hast es für uns aufgeschrieben und ich bete, dass du uns offene Herzen und offene Ohren schenkst für das, was du uns sagen willst. Amen. Genau, dann lese ich uns den Text mal vor. Der steht in 1. Mose 37, ab Vers 18. Als sie ihn nun sahen von ferne, ehe er nahe zu ihnen gekommen war, machten sie einen Anschlag, dass sie ihn töteten, und sprachen untereinander: Seht, der Träumer kommt daher. So kommt nun und lasst uns ihn töten, ihn in die Grube werfen und sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen. So wird man sehen, was seine Träume sind. Als das Ruben hörte, wollte er ihn aus ihren Händen retten und sprach: Lasst uns ihn nicht töten. Und weiter sprach Ruben: Vergießt nicht Blut, sondern werft ihn in die Grube, in der Wüste, und legt die Hand nicht an ihn. Er wollte ihn aber aus ihrer Hand retten und ihn seinem Vater wiedergeben. Als nun Josef zu seinen Brüdern kam, zogen sie ihm seinen Rock aus, den bunten Rock, den er anhatte, und nahmen ihn und warfen ihn in die Grube. Aber die Grube war leer und kein Wasser war darin. Und sie setzten sich nieder, um zu essen. Indessen hoben sie ihre Augen auf und sahen eine Karawane von Ismaelitern kommen, von Gilead, mit ihren Kamelen. Sie trugen kostbares Harz, Balsam und Myrrhe und zogen nach Ägypten. Da sprach Judah zu seinen Brüdern: Was hilft's uns, wenn wir unseren Bruder töten und sein Blut vergießen? Kommt, lasst uns den Ismaelitern verkaufen, damit sich unsere Hände nicht an ihm vergreifen, denn er ist unser Bruder, unser Fleisch und Blut. Und sie gehorchten ihm. Als aber die midianitischen Kaufleute vorüberkamen, zogen sie ihn heraus aus der Grube und verkauften ihn für 20 Silberstücke, den Ismaelitern. Die brachten ihn nach Ägypten. Als nun Ruben wieder zur Grube kam und Josef nicht darin fand, zerriss er sein Kleid und kam wieder zu seinen Brüdern und sprach: Der Knabe ist nicht da, wo soll ich hin? Da nahmen sie Josefs Rock und schlachteten einen Ziegenbock und tauchten den Rock in Blut und schickten den bunten Rock hin und ließen ihn zum Vater bringen und sagen: Diesen Rock haben wir gefunden, siehe, ob's deines Sohnes Rock ist. Er erkannte ihn aber und sprach: Es ist meines Sohnes Rock. Ein böses Tier hat ihn gefressen, ein reißendes Tier hat Josef gerissen. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte ein härendes Tuch um seine Lenden und trug Leid um seinen Sohn lange Zeit. Und alle seine Söhne und Töchter kamen zu ihm, ihn zu trösten. Aber er wollte sich nicht trösten lassen und sprach: Ich werde mit Leid hinunterfahren zu den Toten, zu meinem Sohn. Und sein Vater beweinte ihn. Aber die Midianiter verkauften ihn in Ägypten an Potiphar, des Pfarrhaus Kämmerer und Oberster der Leibwache.
Ich bin als erstes hängen geblieben, gleich im ersten Vers, nämlich als sie ihn nun sahen von ferne. Und ich habe so gedacht, die hatten eine ganze Menge Zeit, sich das genau zu überlegen. Oftmals ist es ja so, wenn wir irgendwas Falsches tun, dass wir dann sagen, naja, ich war überrumpelt von der Situation oder es lag an diesem oder jenem Grund und ich konnte jetzt gar nicht anders. So behaupten wir das oftmals, wenn wir eigene Fehler irgendwie schönreden wollen. Und hier sehen wir aber schon von Anfang an, sie sehen ihn von ferne. Also sie haben viel Zeit, darüber nachzudenken, wie gehen wir jetzt mit der Situation um? Also sie schauen in ihre Herzen, sie wissen, dort ist dieser Ärger, dort ist dieser Neid über diesen Typen, der dieses Gewand kriegt, der diese merkwürdigen Träume hat, dass wir uns alle vor ihm verbeugen, wie kann er nur? Und sie hatten eine ganze Weile Zeit, dort während sie sitzen und ihn rankommen sehen, ihre Reaktionen gut zu bedenken. Und sie entscheiden sich, dass das, was aktuell in ihrem Herzen steckt, soll zur Tat werden. Also sie bleiben nicht bei dem Neid, sondern sie sagen, daraus muss jetzt was werden. Also im Gericht würde man sagen, mit Vorsatz haben sie gehandelt. Und ich glaube, oder was mir bei diesem Text so wichtig geworden ist, oder an dieser Stelle, wir haben oftmals viel mehr Zeit in unserem Leben, in unserem Alltag, die richtigen Entscheidungen zu treffen, als wir nach außen hin oftmals behaupten. Und die Frage ist, wie gehen wir mit dem um, was in unseren Herzen so aufkeimt oder was im Herzen hochkommt? Bringen wir das vor Gott? Räumen wir das aus? Oder lassen wir es wachsen, dass es irgendwann mal so groß ist, dass es irgendwann zur Tat wird? Und selbst das sieht man ja in Social Media heute, ne? dass es oftmals nicht dabei bleibt, unzufrieden zu sein, sondern keine Ahnung, ob das damit auch zusammenhängt. Aber ich habe so gedacht, wenn man manchmal unter Kommentare liest, wie viel Hass da drunter ist, ob das nicht auch so eine Reaktion ist, wie die Brüder das gemacht haben. Man sieht sich's eine ganze Weile an, aber irgendwann muss man den oder den beleidigen, verletzen, einfach um besser dazustehen. Weißt du, wie ich meine?
Dass es auch aus Neid herauskommt, dann dieser Hass.
Genau. Ja. Dass das im Prinzip auch was ist, was wir heute noch erleben können. Und ich sag mal, die Sprache ist ja auch viel rauer geworden. Und ich frage mich, inwieweit hängt das möglicherweise zusammen in einer Gesellschaft, wo man unzufrieden mit dem eigenen Leben ist und die Highlights der anderen ständig anschauen muss.
Ja, dass das zu Hass führt, ja.
Also ist
gute Theorie, ja?
Eine Theorie.
Ja.
Eine unbewiesene Theorie. Genau, das war vielleicht erstmal zu diesem Punkt. Und noch eine kleine Ergänzung. Es kommt ja später, geht es ja darum, dass die Kleider so zerrissen werden. Also der Ruben zerreißt einmal sein Kleid, als er dann merkt, die haben den Josef einfach verkauft. Und später in der Geschichte zerreißt der Vater das Kleid. Und dieses Zerreißen der Kleider, das war ja sozusagen ein äußeres Ritual, mit dem man Trauer, Umkehr, Reue ausgedrückt hat. Je nachdem, ja. Der Vater hat wahrscheinlich nicht die Reue ausgedrückt, sondern bei dem war es eher die Trauer. Bei dem Ruben, der hat eher ausgedrückt, dass es wahrscheinlich Reue ist. Warum hat er nicht vernünftiger vorher gehandelt? Und ich habe so gedacht, möglicherweise ist dieses Kleiderzerreißen eigentlich zu spät gewesen. Kleiderzerreißen ist oftmals etwas, was man im Nachhinein macht, wo man merkt, oh nein, was ist jetzt aus diesem Ganzen, was im Herzen war, passiert?
Ja.
Es gibt eine andere Stelle in der Bibel, nämlich in Joel 2, Vers 13, da heißt es, zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Und ich habe so gedacht, wenn die Brüder dort, während sie warten, dass der Josef rankommt, während sie ihn aus der Ferne sehen, ihre Herzen zerrissen hätten und gesagt, ey, was haben wir gerade für Gedanken? Was keimt da in uns auf? Hm. Und hätten das vor Gott gelegt, wäre möglicherweise die ganze Story hier ganz anders ausgegangen. Genau, soweit zu meinem ersten Punkt.
Cooler Punkt, danke. Ich will auch noch mal ein bisschen bei dem Thema Neid bleiben, was ja schon krass ist, was hier in der Geschichte passiert. Du hast ja gerade gesagt, es ist so eine Art Prozess. Das beginnt mit dem, was die erlebt haben, beginnt oder geht weiter mit Gedanken und endet in dieser Tat, diese Bereitschaft, den zu töten. Und ich glaube, das zeigt sich in der Geschichte, aber auch bei uns ganz praktisch, dieses dem anderen das nicht zu gönnen. Das ist ja was in Neid drinsteckt. Dieses Ich hätte es gern und ich gönne es eigentlich demjenigen nicht. Also die Brüder gönnen ihrem Bruder nicht, dass er quasi besser behandelt wird, dass er das schönere Kleidungsstück bekommt und so. Und ich glaube, was aber immer auch passiert bei Neid, ist, dass man das eigene Gute nicht sieht. Also auch den anderen Brüdern ging es ja nicht furchtbar schlecht. Man sieht später in der Geschichte, wie viele Geschenke die nach Ägypten schicken. Es ist so ein Indiz dafür, dass die nicht wirklich arm waren. Also dass denen auch nicht schlecht ging. Es gab garantiert andere Familien, denen es wesentlich schlechter ging. Und das ist ja immer so bei Neid. Also wenn ich denke, warum hat der Nachbar ein schöneres Auto? Ich bin neidisch. Vergesse ich dabei, dass ich überhaupt ein Auto habe. Also andere gibt es, die, keine Ahnung.
Genau, diese Brüder, die waren ja auch nicht irgendwie nackt unterwegs,
genau.
Und sagen, ey, der hat einen Mantel gekriegt, der wunderschön ist und wir müssen ja alle im, keine Ahnung, im Feinripp-Unterhemd rumrennen oder nackt, sondern die hatten ja alle was. Die hatten all das, was sie brauchten auch zum Leben.
Ne? Ja, und das sind, glaube ich, die zwei Sachen, was passiert. Ich sehe das eigene Gute nicht mehr und ich gönne es dem anderen nicht. Das sind so die zwei praktischen Auswirkungen von Neid, was man beides auch in der Geschichte sieht und was, ich finde, auch beides in der was beides auch im Leben einfach vorkommt. Mein Bruder zum Beispiel, also mein echter Bruder, der war immer übelst gut in der Schule, war zu so Mathe-Olympiaden und so. Und meine Oma hat immer zu dem gesagt, ach, du bist so gescheit. Und es hat mir immer übelst wehgetan als Kind, weil ich dann auch so neidisch war und dachte, warum bin ich nicht so gescheit? Ich gehe nur auf die Oberschule, der geht aufs Gymnasium und der fährt zur Mathe-Olympiade. Ich verstehe nicht mal die Aufgaben, die der dort macht. Und das war schon auch so ein neidisches Ding. Und was mir dabei auch aufgefallen ist, oder so jetzt im Rückblick, ich habe das nie irgendwie anerkannt, dass er einfach unglaublich klug ist. Also ja. Ich hätte ja auch sagen können zu meinem Bruder, du bist wirklich wahnsinnig intelligent. Es ist krass, was du für komplexe Aufgaben lösen kannst.
Ja.
Aber das habe ich nie über die Lippen gebracht. Und ich denke, das passiert immer bei Neid, dass man das dem anderen nicht gönnt. Und ja, dann auch das Gute dem anderen nicht mal zusprechen kann. Und man sieht eben nicht das andere Gute. Ich würde zum Beispiel sagen, ich war praktisch wesentlich begabter als mein Bruder und habe übelst viele Sachen gebaut und da auch mit meinem Vater viel Zeit gehabt, weil wir zusammen Sachen gebaut haben. Aber ich habe das gar nicht wahrgenommen in dem Moment, dass das meine Stärke ist, weil ich nur die meines Bruders gesehen habe. Und in der Geschichte passiert ja durch den Neid auch unglaublich viel Unkonstruktives. Also der Vater hat dann 20, also über 20 Jahre sind das, wo der in Trauer ist um seinen Sohn. Die Brüder leben über 20 Jahre mit dieser Schuld. Wir sind eigentlich schuld daran, dass der gestorben ist. Also es kommt eigentlich nichts Gescheites dabei raus bei dem, was passiert ist durch den Neid. Und ich glaube, was ein bisschen die Frage an uns ist, wie gehen wir mit Neid um? Weil Neid wird es geben. Wir sehen halt, dass andere gute Sachen haben, durch Social Media noch viel mehr, das hast du schon gesagt. Aber was mache ich damit? Also fange ich an, dann den anderen zu verachten, irgendwie innerlich den zu hassen, bloß weil er was Gutes kann oder hat? Oder komme ich mit diesem Gedanken, wie du es gerade gesagt hast, zu Gott und sage, boah, Jesus, es tut mir leid, dass ich jetzt die Person verachte, bloß weil sie was Gutes kann. Und vielleicht können wir das ja auch ganz praktisch einüben. Das ist auch so eine Challenge an uns, das dem anderen mal zu sagen. Also ich habe zum Beispiel, noch ein Beispiel aus meinem Leben, übelst lang Gitarrenunterricht gehabt. Und ja. Es hat echt lang gebraucht, bis ich ein bisschen was konnte. Und dann hat ein Kumpel, jetzt
schon deutlich besser als ich.
Geht schon, ja. Und dann hat ein Kumpel von mir angefangen, Gitarre zu spielen. Und nach einem Vierteljahr konnte der hammergut spielen.
Ja.
Und das ist mir auch übelst schwer gefallen. Aber wieder hätte ich sagen können, hey, ich gönne dir das. Und ich spreche dir das auch zu, dass es cool ist. Und ihn vielleicht fragen, du hast so viel gelernt, kannst du mir was beibringen? Und es ist, glaube ich, auch noch dieses, was Neid zeigt ja auch, dass mir eine Sache wichtig ist. Vielleicht, dass es zu wichtig ist, wenn ich neidisch bin auf jemanden, der schon wieder ein neues Handy hat, obwohl ich meins erst ein Jahr habe, dann zeigt es mir, das ist mir viel zu wichtig, das Materielle, und ich kann mich korrigieren. Aber wenn ich zum Beispiel merke, der kann so geil Gitarre spielen, dann kann uns das auch helfen, dass man in dem Punkt einfach Schritte geht, dass man sagt, hey, ich nehme jetzt zweimal der Woche Gitarrenunterricht, weil es mir wichtig ist, auch gut zu werden. Also ich denke schon, dass Neid auch das Potenzial hat, wenn wir gut damit umgehen, dass wir uns das vergeben lassen, dass wir einüben, anderen das zu gönnen, dass auch was Gutes daraus wachsen kann. Und abschließend, in der Geschichte passiert ja auch viel Gutes daraus. Also die Situation ist beschissen, aber Josef sagt viel später, ihr gedachtet Böses mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Weil Josef wird ja dann quasi, kommt in Ägypten, bekommt er Macht und hat quasi später die Chance, über 20 Jahre später, seine Familie mit Getreide aus Ägypten zu versorgen. Also Gott hatte einen guten Plan mit seinem Volk, auch wenn das in der Situation super beschissen war. Und Josef sagt hier, es war böse, es war wirklich nicht in Ordnung, aber Gott hat was Gutes draus gemacht und Josef kann auch vergeben. Also er hat einen anderen Blick darauf. Er sieht auch dankbar das Gute und nicht nur das, was alles schlecht gelaufen ist.
Dankeschön. Mein zweiter Punkt, wo ich so ein bisschen hängen geblieben bin, ist nicht ein einzelner Vers, sondern überhaupt diese Geschichte. Es ist ja eine Familiengeschichte. Und ich habe so gedacht, gerade in Familien passieren übelst oft schlimme Verletzungen. Weil man sich so nahe ist, weil man auch die positiven und die negativen Seiten des anderen kennt und das natürlich auch bei jedem Streit ausnutzen kann, ist oftmals auch die Verletzung so tief. Wenn ich überlege, das waren Brüder. Na, man könnte sagen, na, ihr als Brüder müsstet doch zusammenhalten. Aber gerade die Brüder hatten so einen Prass aufeinander. Na, wenn das irgendein Wildfremder gewesen wäre, da hätte man noch sagen können, na gut, was hat er denn getan, wie auch immer. Und ist das jetzt gerechtfertigt? Aber in der Familie, und das war für mich auch nochmal so ein Zeichen, in wie vielen Familien ist auch so viel Zerbruch.
Ja.
Und wenn man jetzt hier bei der Geschichte enden würde, dann würde es sagen, ja, dabei bleibt es halt, das ist halt so in Familien, dann wäre das sehr traurig. Aber ich will ja gerne schon den Bogen zum Ende hinziehen. Ne? Es wird am Ende Versöhnung geben von den Geschwistern. Sie werden Josef wieder treffen, sie werden ihn um Verzeihung bitten. Unter Tränen wird Josef ihnen vergeben, wird sie umarmen. Und das ist für mich auch etwas, was mir Hoffnung gibt. Auch wenn Gott Versöhnung schenkt, dann ist eben Versöhnung wieder da. Also ja. Selbst in Familien, egal wie tief die Risse sind. Also wenn ich mir überlege, meine eigenen Geschwister würden mich verkaufen, im Prinzip als Sklave. Also das ist ja nie irgendwie, die haben dich jetzt nach Ägypten an den Strand geschickt und jetzt musst du halt dort leider leben und jeden Tag baden gehen. Sondern die haben ihn als Sklave verkauft. Also sie wussten, der wird sich möglicherweise zu Tode arbeiten.
Hm.
In einer völlig fremden Umgebung. Also wenn das mir jemand getan hätte, ich wüsste nie, ob ich den verzeihen könnte, menschlich gesehen.
Ja.
Und so gibt es ja auch innerhalb von Familien so schlimme Verletzungen, wo man sagt, also menschlich gesehen ist dort keine Versöhnung mehr möglich. Und doch zeigt die Geschichte, menschlich gesehen ja, aber bei Gott sind andere Maßstäbe, andere Dinge möglich. Gott hat diesen Josef wieder in Frieden ins Herz gegeben und hat ihm Mut gemacht, gesagt, ey, so wie es passiert ist, sollte es passieren, damit ich dich gebrauchen kann, deine Familie durch diese Hungersnot zu tragen. Und das macht mir Mut, auch mit Verletzungen, die in Familie passiert sind, vor Gott zu kommen. Die dem zu klagen und zu sagen, ey, das war so ungerecht, was der oder die mir angetan hat. in meiner Familie und ich kann das nicht verzeihen. Es geht einfach nicht. Aber ich lege es dir hin und vielleicht kannst du mein Herz verändern, wenn du es willst.
Auch nicht aufzugeben. Also hier sind ja, wie gesagt, ich glaube 22 Jahre zwischen der Versöhnung und dieser Tat. Und vielleicht neigt man ja auch dazu zu sagen, oh, wir sind schon so lange verstritten oder mit dem in der Familie, da liegt schon so lange irgendwas zwischen uns, das gibt man auf. Aber hier kommt auch nach über 20 Jahren noch Frieden in eine Situation. Also auch zu sagen, Gott kann auch nach langer Zeit noch was gut machen.
Genau.
Okay, dann komme ich noch zu meinem zweiten Punkt. Ich bin noch ein bisschen an dem Ruben hängen geblieben. Ich finde, es ist eine spannende Person in dieser Geschichte. Er ist ja der Erstgeborene und er hätte eigentlich diese Privilegien gehabt, die der Josef bekommt. Also er hätte der Liebling sein müssen. So war das von der Kultur damals. Der Erstgeborene war eigentlich der Liebling vom Vater. Der hat immer mehr bekommen. Der hat einen ersten Anspruch aufs Erbe. Aber der Josef bekommt quasi das, was dem Ruben zusteht. Also der Ruben hätte eigentlich rein rational betrachtet den größten Grund für Hass gehabt. Aber er ist der Einzige, der sich in der Geschichte auch irgendwie für Josef einsetzt. Aber eben auch nur irgendwie. Also er sagt, lasst uns ihn doch nicht töten, wir werfen einfach ein Loch in der Wüste. Also was ist das für eine schwachsinnige Aussage?
Ja.
Gut, es steht dann in dem Nachsatz, er wollte ihn eigentlich heimlich retten. Aber es ist trotzdem nur so eine halbe Sache.
Ne, faktisch war er dann ja auch nicht mehr da. Also die Frage wäre, wann hätte er ihn retten wollen? Er hat ihn dann dort allein gelassen und ist irgendwie weggegangen. Also in der Geschichte ist er dann erstmal irgendwie verschwunden, wo auch immer er war.
Genau. Und das ist ja gleich das Nächste. Als Erstgeborener hat er auch im Abwesenheit des Vaters hat er die Verantwortung. Also er war der Anführer dieser Gruppe. Und das heißt, hätte er von seiner Verantwortung Gebrauch gemacht, hätte er auch einfach sagen können, nein, wir machen das nicht, das ist nicht richtig. Aber er geht immer solche Halbwege dort in dieser Geschichte und es kommt auch noch an ein paar anderen Stellen vor, wenn man das weiterliest. Also Ruben ist da wirklich immer so ein bisschen, der windet sich so ein bisschen durch sein Leben und auch wie er reagiert, als er dann wieder zurückkommt, sagt er, oh nein, der Knabe ist weg, wo soll ich hin? Also am Ende ist es dieses, ich habe jetzt ein Problem, weil ich muss vor meinem Vater dafür gerade stehen.
Ja.
Also auch dort ist es kein ehrliches Mitgefühl zuerst, sondern erstmal denkt er an sich. Scheiße, was bedeutet das für mich? Und ich finde es interessant, später werden die Söhne von Jakob gesegnet, alle. Und Jakob hat für jeden noch so einen Spruch. Und über Ruben sagt er, du bist wie eine Welle im Meer. Also du bist irgendwie nicht greifbar. Und ich finde es krass. Und ich glaube, dass ich auch in manchen Situationen dazu neige, so ein Schluck Wasser zu sein, also nichts Greifbares und verhalte mich in dem Kontext so und in einem anderen Kontext ganz anders, weil man nicht auffallen oder nicht anecken will. Und der Ruben ist so ein Beispiel dafür, für jemanden, der kein Profil hat, der irgendwie einfach schwammig ist. Und ich denke, was uns diese Geschichte auch lernen will, sei kein Schluck Wasser, hab Profil, steh zu deinen Überzeugungen, geh nicht irgendwelche sinnlosen Kompromisse ein an den Stellen, wo du eigentlich weißt, was richtig ist. Ich habe das Zitat gelesen, das fand ich ganz cool. Kompromisse neigen dazu, unsere Überzeugung zu zerschlagen.
Ja.
Und ich finde, sieht man bei dem Ruben. Er hat eigentlich eine gute Motivation, geht aber Kompromisse ein, zieht nicht richtig durch und am Ende kommt nichts dabei raus. Und das will ich mir auch selber mitnehmen, dieses sei kein Schluck Wasser, hab Profil, steh zu dem, was dir wichtig ist.
Heute hätte er vielleicht den Segen eher bekommen, sei kein Fähnchen im Wind. Ne? Dieses mit der Welle, das meint wahrscheinlich das Gleiche. Ne?
Vielleicht war das damals ein gängiges Sprichwort.
Ja, du bist eine rische Welle. Mit deiner Meinung heute hier mal hoch und dann wieder tief. Und
aber ich finde es trotzdem greifbar, das Sprichwort.
Ja, 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 mal man hoch, kann mal sich tief. Das vorstellen. Das ist, genau. Und in der Hand zerfließt es irgendwie einfach nur. Also.
Oder was mir gerade noch zu dem Punkt einfällt, der Ruben sieht, der Josef ist weg und seine erste Reaktion ist, was bedeutet das für mich? Ich glaube, uns geht es ja auch oft so, dass wir Leid sehen, aber denken, was bedeutet das für uns? Also Ukraine-Krieg war die Frage, scheiße, was wird jetzt bei uns teurer?
Ja, oder kommen wir mit den Heizen hin. Und
genau, jetzt gibt es den Konflikt Israel-Iran und die Frage ist, oh nein, der Diesel wird teurer. Also vielleicht beschäftigt das jetzt nicht jeden Zuhörer so krass, aber was dahinter steht, ist ja eigentlich so ein tiefer Egoismus. Dieses, was bedeutet das für mich? Warum haben wir nicht viel mehr Mitgefühl mit Familien, die zerrissen werden, mit Leuten, die im Krieg sterben, die jeden Tag in den Bunker rennen müssen? Und die Frage, die wir uns stellen, ist, scheiße, der Diesel wird teurer, können wir den noch bezahlen? Also mir geht es selber genauso, dass diese Frage oben aufliegt, aber das zeigt irgendwie auch so einen Egoismus, den man hier bei dem Ruben sieht, der dort auch wieder wie so ein Schluck Wasser einfach in den Egoismus schwappt, anstatt Mitgefühl zu haben. Aber das sehe ich genauso bei uns, bei mir, bei unserer Gesellschaft.
Ja, sehr guter Punkt. Dankeschön. Kommen wir zu unseren goldenen Nuggets. Welchen Nugget würdest du denn gerne mitgeben unseren Zuhörern?
Also weil das Thema Neid so stark ist, würde ich nochmal darauf zurückkommen. Und Neid hat ja ganz oft auch was damit zu tun, dass der eigene Selbstwert darunter leidet, wie man sich selber wahrnimmt. Und darum will ich uns die Frage mal mitgeben, worauf sind andere neidisch, wenn sie auf dich blicken? Nicht, um jetzt irgendwie zu flexen und zu zeigen, ich bin der geilste Typ, aber um vielleicht diesen Blick mal zu wechseln und dankbar auf das eigene Leben auch mal zu schauen. Weil ich bin mir sicher, bei jedem von euch und bei uns gibt es Sachen, worauf andere neidisch sind. Und oft sieht man auf das, was andere können und vergisst, was man selber kann. Darum stell dir mal die Frage, worauf wären andere neidisch in deinem Leben?
Dankeschön. Also mein goldenes Nugget bezieht sich auf unseren Einstieg, nämlich Social Media. Und ich will dich mal herausfordern, einfach mal selbst mal zu schauen und mal die Liste durchzugehen derer, denen du folgst und zu gucken, was tut mir davon eigentlich gut? Also was baut mich auf? Was ermuntert mich, mein Leben zu leben und glücklich zu sein und fröhlich zu sein? Und was sind so Kanäle, denen ich folge, die mich eigentlich fertig machen? Weil ich dort irgendwie ein glänzendes Leben sehe, was ich bei mir wünschen würde, und es macht mich eigentlich neidisch, macht mich kaputt und lässt mich mit einer Unzufriedenheit einfach zurück. Also misste einfach mal aus, was du so an Kanälen hast, die dir einfach nicht gut tun. Oder generell einfach mal zu sagen, ey, ich will es nicht mehr so oft konsumieren, diese Social Media. Ich will meine Zeit mal radikal drosseln. Ich will mir nur noch eine bestimmte Zeit am Tag geben, wo ich mir das gebe, um Kontakt zu meinen Freunden zu halten, die mir wirklich wertvoll und wichtig sind. Und alles andere schneide ich einfach mal rigoros ab. Vielleicht für eine bestimmte Zeit. Vielleicht wird aber auch was Dauerhaftes draus. Wäre ja wünschenswert.
Ich habe zum Beispiel letztes Jahr, also 2025 in der Fastenzeit, auf Social Media komplett verzichtet und habe dann einfach nach Ostern nicht wieder damit angefangen, weil ich in der Zeit gemerkt habe, das tut absolut gut. Ich verschwende weniger Zeit, ich bin weniger neidisch, ich entwickle weniger Groll auf Leute, weil sie komische Sachen machen oder weil sie mich aufregen. Also für mich haben die Vorteile absolut, also die Nachteile haben absolut den Vorteilen überwogen, und darum habe ich gesagt, ich fange nicht wieder damit an, aber das muss ja jeder selber entscheiden. Ich bin aber auch niemand, der das hinkriegt, zu sagen, ich reduziere es auf eine Viertelstunde oder so. Also ich bin dann immer wieder schwach geworden, habe meine Timer verändert und so, und ich musste dort radikalen Schlussstrich ziehen.
Genau, vielleicht kann auch das eine Lösung für dich sein. Also nicht nur für dich, David, sondern für dich, Zuhörer. Einfach mal einen radikalen Schnitt ziehen, mal eine Woche, mal 14 Tage und mal gucken, wie es dir damit geht. Und dann eventuell nach der Zeit weiterzumachen, so wie es David eben gemacht hat, also weiterzumachen, aufzuhören. In diesem Sinne bleibt uns nur noch zu sagen,
Schicht im Schacht.
Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Licht im Schacht.